freue mich ausgesprochen, dass so viele Kommilitonen und Kommilitonen Interesse haben an diesem heutigen Law of the Lunch-Vortrag, der sich, wie alle wissen, beschäftigt mit dem Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Juni 2009 zum, vereinfacht gesagt, Vertrag von Lissabon. Ich gehe davon aus, dass die Geschichte, das heißt die Entstehungsgeschichte des Vertrages von Lissabon aus dem gescheiterten Verfassungsprojekt bekannt ist. Ich möchte auf den Vertrag von Lissabon auch nicht im Detail eingehen, aus Zeitgründen. Denn im Fokus und der Schwerpunkt dieser Veranstaltung soll sein, sich mit dem Urteil zu beschäftigen. Diesem Urteil des Zweiten Senats, das weitreichende Aufmerksamkeit gefunden hat, nicht nur hier bei uns in diesem schön besetzten Raum heute, sondern deutschlandweit und international. Ein Urteil, wie Sie vielleicht gesehen haben, das parallel in deutscher und in englischer Sprache vom Bundesverfassungsgericht veröffentlicht wurde. Ein Urteil, das sicherlich, das wird man vorhersagen können, eine Flut an literarischen Beiträgen hervorrufen wird. Ich selbst weiß schon von einer Reihe von Kollegen, die sofort am Tag der Urteilsverkündung angefangen haben zu schreiben. Wir sind hochaktuell insofern, wir sind auch hochaktuell, denn heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vielleicht hat das schon jemand gesehen, finden wir gleich zwei Beiträge von rechtswissenschaftlichen Kollegen zum Urteil. Einmal im Hauptteil in der Rubrik Staat und Recht von Frank Schorkopf, Professor in Göttingen, mit der Überschrift Der Mensch im Mittelpunkt, und dann einige Seiten später im Feuilleton von Christoph Möllers, ebenfalls Professor in Göttingen, witzigerweise mit der Überschrift Was ein Parlament ist, entscheiden die Richter. Schon diese Überschriften verdeutlichen, dass hier eine offensichtliche Kontroverse nunmehr auch in der FAZ ausgetragen wird. Ich komme darauf zurück. Es lohnt sich, beide Beiträge zu lesen. Dem Urteil liegen zugrunde zwei Organstreitverfahren. Auf der einen Seite ein einzelner Abgeordneter und zum zweiten angestrengt von der Fraktion Die Linke, sowie vier Verfassungsbeschwerdeverfahren. Eines davon von einer großen Anzahl von Bundestagsabgeordneten als Verfassungsbeschwerdeverfahren eingeleitet. Auf das Prozessuale will ich weiter nicht eingehen. Das Urteil wird Rechtsgeschichte machen, hat es jetzt schon gemacht. Er ist ergangen inhaltlich wenig überraschend mit Blick auf das Ergebnis und auch sozusagen die Generalperspektive, die das Gericht einnimmt. Es ist eine konsequente Fortschreibung dessen, was im Urteil zum Vertrag von Maastricht vom Bundesverfassungsgericht im 89. Band bereits angelegt ist. Die Spannung dieses Urteils liegt im Detail. Ein Detail, das durchaus anstrengend ist, sich zu erarbeiten, wer schon die Gelegenheit hatte, reinzuschauen. Das Urteil ist in weiten Teilen geschrieben mit nicht tragenden Ausführungen. Das heißt, im Sinne eines Lehrbuches, eines Statements, einer verfassungsrechtlichen Bestandsaufnahme, die nicht die eigentliche Entscheidung trägt. Die eigentliche Entscheidung ist ziemlich einfach. Das Bundesverfassungsgericht hat das Begleitgesetz, in dem es um eine Stärkung der Mitwirkungsrechte von Bundestag und Bundesrat in Angelegenheiten der Europäischen Union geht, für verfassungswidrig erklärt und Vorgaben gemacht, wie dieses Begleitgesetz als Begleitgesetz zum Ratifikationsakt auszugestalten ist. Das ist relativ unspektakulär und hätte auf wenigen Seiten auch so entschieden werden können. Das heißt, wir haben es primär mit Obiter dicta, mit nicht tragenden Ausführungen zu tun, aber diese lohnen sich näher zu analysieren. Ich werde in zwei Schritten vorgehen. Zunächst das Urteil vorstellen, durchaus auch aus didaktischer Perspektive, sowohl im Hinblick auf die Zulässigkeit wie auch auf die Begründetheitsausführungen bezogen, und dann in einem zweiten Teil insgesamt 8 übergreifende Kritikpunkte ansprechen. Auch in meiner Darstellung des Urteils schon werde ich hier und da mich kritisch problematisierend mit einzelnen Ausführungen auseinandersetzen, aber zum Schluss dann eben nochmal 8 Punkte gesondert. zum Urteil selbst. Zunächst zur Zulässigkeit. Hier möchte ich nur einen Punkt ansprechen. Das Bundesverfassungsgericht, auf das Organstreitverfahren gehe ich nicht weiter ein, begründet die Zulässigkeit jedenfalls einiger der Verfassungsbeschwerden im Hinblick auf das in Frage stehende beschwerdefähige Recht mit Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Artikel 38, das Wahlrecht, verkürzt gesagt, als beschwerdefähiges Recht im Sinne von Artikel 93 1 4a Grundgesetz. Diese Konstruktion über Artikel 38, das Zustimmungsgesetz zur Ratifikation zum Vertrag von Lissabon anzugreifen, resultiert aus dem Urteil zum Vertrag von Maastricht. Dort ist erstmals diese Konstruktion gewählt worden, die im Ergebnis darauf hinausläuft, dass wir ein subjektives Recht haben, ein grundrechtsgleiches Recht, das es ermöglicht, in der Perspektive des Bundesverfassungsgerichts die Staatsstrukturentscheidung des Artikel 20.1, also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und anderes, individualrechtlich anzugreifen. Diese Konstruktion ist schon nach dem Urteil zum Vertrag von Maastricht in hohem Maße kritisiert worden. Die Kritik und die weite Auslegung des Artikel 38 sind wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass das Bundesverfassungsgericht selbst an anderer Stelle in dem Urteil davon spricht, dass es möglicherweise sinnvoll sei, ein eigenes prozessuales Verfahren neu einzurichten im Hinblick auf Angelegenheiten, die die Europäische Union betreffen, vor dem Bundesverfassungsgericht. Nochmals, das Bundesverfassungsgericht macht im Ergebnis die gesamte europäische, den Integrationsprozess aus verfassungsrechtlicher Perspektive zum Gegenstand des Wahlrechts als Individualrecht. Das heißt, unter dem Wahlrecht werden im Ergebnis geprüft Demokratie, das Demokratieprinzip, die Frage nach dem Verlust der Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit Gesichtspunkten einer möglichen Verfassungsänderung, Aufhebung, Verfassungsneugebung, Gesichtspunkte der Sozialstaatlichkeit und einiges mehr. Abgelehnt wird es vom Bundesverfassungsgericht unter Artikel 38, die Rügen im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip und die Gewaltenteilung zu prüfen. Schon an der Stelle kann man kritisch fragen, wenn denn Demokratie, Verlust der Staatlichkeit, Sozialstaatlichkeit, warum dann nicht auch Rechtsstaat und Gewaltenteilung unter dem beschwerdefähigen Recht Artikel 38. Das Bundesverfassungsgericht im Übrigen geht aber nicht ein oder sieht nicht als einschlägig an den Verweis auf das Widerstandsrecht, Artikel 20 Absatz 4. Das ist auch schon versucht worden im Maastricht-Verfahren, hat aber keinen Erfolg als beschwerdefähiges Recht. Eine Verletzung der Menschenwürde und damit zusammenhängend der Grundrechte des Grundgesetzes im engeren Sinne wird ebenfalls abgelehnt. Hier bestätigt das Bundesverfassungsgericht die so lange Zweirechtsprechung, dass das Bundesverfassungsrecht Grundrechtsrügen im Hinblick auf die Grundrechte des Grundgesetzes mit Blick auf die Europäische Union nicht prüft, solange der Europäische Gerichtshof in seiner Rechtsprechung einen hinreichenden und mit dem Grundgesetz vergleichbaren Grundrechtsstandard sichert. Zurück zu Artikel 38. Wie üblich beim Bundesverfassungsgericht wird nach der Prüfung der Zulässigkeit in der Begründetheit zunächst der sogenannte Maßstab aufgezeigt. Das ist anders, als es bei Fachgerichten der Fall ist. Das sind sozusagen die lehrbuchartigen Ausführungen, die noch keine Subsumptionselemente enthalten. Der Maßstab, auf dem dann in einem späteren Schritt die konkrete Subsumption im Fall zu erfolgen hat. Dieser Maßstab ist dann das, was sich später in Lehrbüchern, Kommentaren und so weiter wiederfindet. Der Maßstab, die Darlegung zur Maßstäblichkeit, nehmen einen großen Teil des Urteils ein und deswegen beschäftigen wir uns zunächst damit. Ausgangspunkt ist natürlich zwangsläufig prozessual vorgegeben, Artikel 38 Absatz 1 Satz 1, also das Wahlrecht. Das Bundesverfassungsgericht fängt sehr schnell an und sagt, dass das Wahlrecht in, ich zitiere, der Würde des Menschen verankert ist. Damit nimmt es im Wahlrecht einen individualrechtlichen Aspekt, die Menschenwürde auf. Das heißt, klassisch sozusagen im Sinne der Vorlesung Staatsrecht 2, wir haben ein Recht aus dem Status Activus, das Wahlrecht, ein Partizipationsrecht, was verbunden wird vom Bundesverfassungsgericht mit Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 der Menschenwürde und damit einem klassisch abwehrrechtlichen Status. Schon das ist eine gewagte Konstruktion, die allerdings taktisch, wenn man so will, wichtig ist für das Bundesverfassungsgericht, denn durch die Verknüpfung des Wahlrechts mit der Menschenwürde sind wir unweigerlich in Artikel 79 Absatz 3, das heißt der Unabänderlichkeit. Artikel 79 Absatz 3 setzt ja der Verfassungsänderung Schranken, die verfassungsfesten Gehalte, und das ist die Menschenwürdegarantie des Artikel 1 und die Strukturprinzipien des Artikel 20. Die Strukturprinzipien des Artikel 20 sind keine Individualrechte, aber Artikel 1 ist es natürlich. Und damit haben wir sozusagen den Trick, von Artikel 38 ausgehend über Artikel 1, die Menschenwürde, zu Artikel 79.3 zu kommen, das heißt zu einem verfassungsfesten Kerngehalt, der auch mit verfassungsändernder Mehrheit im Bundestag und Bundesrat nicht abänderbar ist. Damit hätte man schon Schluss machen können. Was jetzt kommt, ist zwangsläufig. Es geht dem Bundesverfassungsgericht nun natürlich darum, die unabänderlichen Gehalte, die es ja zwingend gleichsam schon vorgegeben hat, als Prämisse gesetzt hat, näher zu konkretisieren. Und das tut das Gericht dann sehr ausführlich. Es begründet die Bedeutung des Wahlrechts versucht es zu begründen, diese Bedeutung, und kommt im Ergebnis zu der Auffassung, dass die Wahlrechtsgleichheit an allererster Stelle steht. Frank Schurkopf in seinem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bezeichnet das als eben das Element der elektoralen Demokratie. Man muss dazu sagen, als Fußnote, dass Frank Schurkopf Schüler von Di Fabio ist und langjähriger Mitarbeiter im Zweiten Senat bei Richter des Bundesverfassungsgerichts Di Fabio. Das will ich nur sagen und auch nicht weiter kommentieren. Dieses Element, also die herausragende Bedeutung des Wahlrechts im Hinblick auf die Wahlrechtsgleichheit in Verbindung mit der Menschenwürde und der Unabänderlichkeit, sind nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht abwägungsfähig. Sie sind unantastbar. Ein unantastbarer Bereich der Wahlrechtsgleichheit im formalen Sinne zu verstehen. Warum das so wichtig ist, werden wir gleich sehen. Dem Bundesverfassungsgericht nach meinem Dafürhalten gelingt es nicht, insbesondere die fehlende Abwägungsfähigkeit, die Unantastbarkeit der Wahlrechtsgleichheit zu begründen. Das Urteil ist diesbezüglich, so meine Einschätzung, apodiktisch. Wer nochmals Frank Schurkopf liest heute in der FAZ, wird sehen, dass es auch Schurkopf nicht gelingt, dieses Apodiktische zu verlassen. Er wirft das Problem auf, durchaus in seinem kurzen Beitrag, und macht dann aber Schluss. Dann kommt ein Absatz und dann sagt er, es ist unabänderlich. Und das war es. Das ist keine überzeugende juristische Begründung. Ungeachtet der Bedeutung der Wahlrechtsgleichheit und der Unantastbarkeit sagt das Gericht dann im Folgenden aber durchaus, dass das Grundgesetz eine internationale europäische Integrations- und Kooperationsoffenheit prägt. Das ist nichts Neues. Das Gericht, was neu ist, sagt allerdings, dass dieses auch notwendig ist, dass der heute handlungsfähige und ein Staat, der handlungsfähig sein will, dieses nur erreichen kann durch europäische und internationale Integration. Das ist eine beachtliche und zu unterstützende Aussage, die allerdings sofort wieder relativiert wird, dahingehend, ich zitiere, dass die Mitgliedstaaten ihre Fähigkeit zur politischer und sozialer Gestaltung der Lebensverhältnisse nicht verlieren dürfen. Ich komme auf diesen Punkt zurück, weil nach meinem Dafürhalten hier ein Widerspruch ist zwischen der Notwendigkeit internationaler Kooperation und der selbstverantwortlichen Entscheidung über die Kooperation. Dazu aber an späterer Stelle noch mehr. Die Grenzen, die damit von dem Gericht angedeutet werden, der Integration, um diese geht es dann anschließend. Das Bundesverfassungsgericht auf die europäische Integration bezogen, deduziert hier aus dem Begriff des Verbundes, dass die Europäische Union ist in Auffassung des Gerichts schon im Maastricht-Urteil ein Staatenverbund. Da wurde nach Maastricht viel darüber spekuliert, was das Neue, das Besondere sei. Klassisch in der Staatslehre und im Völkerrecht unterscheiden wir den Bundesstaat und den Staatenbund. diese dritte, vermeintlich dritte oder auch nicht dritte Kategorie des Staatenverbundes, also eine Erfindung aus dem Maastricht-Urteil, die aufgenommen und jetzt weiter konkretisiert wird. Denn als Verbund, so das Gericht, als Verbund sei zu verstehen, dass die Grundordnung dieses Verbundes allein der Verfügungsgewalt der Mitgliedstaaten unterliegt. Und damit ist eine zweite Prämisse gesetzt. Die Mitgliedstaaten müssen dauerhaft Herren der Verträge bleiben. Die Europäische Union ist in diesem Sinne zwar autonom, so das Gericht, aber autonom in einem innerstaatlichen Rechtsverständnis, das heißt eine selbstständige, aber abgeleitete Hoheitsgewalt, wie wir auch beispielsweise von der Autonomie der Hochschule oder von sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts sprechen. Also keine Autonomie im eigentlichen Wortsinne, sondern eine Autonomie im juristischen Sinne, im Sinne von selbstständiger, aber abgeleiteter Hoheitsgewalt. Sie sehen, worauf es alles hinausläuft. Damit kann im Ergebnis von Artikel 38 ausgehend, aufgrund von Artikel 23 Absatz 1 der Struktursicherungsklausel im Hinblick auf die europäische Integration, die Präambel des Grundgesetzes, Artikel 20, Artikel 79 Absatz 3 und Artikel 146, der die Verfassungsneugebung regelt, ich zitiere, für die Europäische Unionsgewalt kein eigenständiges Legitimationssubjekt es geben. Also nochmals, für die europäische Integrationsgewalt kann es kein eigenständiges Legitimationssubjekt geben, das sich unabgeleitet von fremdem Willen und damit aus eigenem Recht gleichsam auf höherer Ebene verfassen könnte. Die Europäische Union ist ausschließlich abhängig, in letzter Konsequenz vom Willen der Mitgliedstaaten. Autonomie im Sinne von Costa Enel, eine eigenständige Rechtsordnung eigener Art, gibt es nicht in der Perspektive des Bundesverfassungsgerichts. Auch das ist zunächst in den Worten sicherlich in dieser Schärfe überraschend, als inhaltliche Aussage nicht überraschend, weil das schon im Maastricht-Urteil in dieser Form steht und den klassischen Konflikt der Europa- und der verfassungsrechtlichen Perspektive bedingt. Allerdings geht es jetzt weiter, denn aus dieser Autonomie im Sinne einer zwar selbstständigen, aber eben immer abgeleiteten Hoheitsgewalt folgt konkret für das Gericht, dass es erstens keine Kompetenz geben kann der Europäischen Union, dass es keine nicht abgeleitete Verselbstständigung des Integrationsprozesses geben kann und drittens, dass es keine Unumkehrbarkeit geben kann, positiv formuliert, dass es immer eine einseitige Austrittsmöglichkeit geben muss. Dieser Gedanke, vereinfacht gesagt, dass Souveränität nur erhalten bleibt oder dass Souveränität erhalten bleibt eines Staates im Hinblick auf internationale Kooperationsbeziehungen, weil man jederzeit zurück kann und alles abhängig ist vom Staat, ist nun wahrlich nichts Neues, denn das ist die Lehre von Georg Jelinek aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Weiter hat sich das Gericht leider dogmatisch nicht bewegt. Dass aus diesen konkretisierenden Vorgaben folgt für das Gericht jetzt, dass zentral das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ist, denn das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung sozusagen verpositiviert das, was ich gerade ausgeführt habe, nach Auffassung des Gerichts. Und zwar ist für das Bundesverfassungsgericht das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung nicht nur ein Regelungsprinzip der Europäischen Union, des Unionsrechts, sondern auch ein, wie das Gericht sagt, mitgliedstaatliches Verfassungsprinzip. Also es soll sich im Grundgesetz schon finden. Weil das alles so ist, besteht für die Verfassungsorgane in der Bundesrepublik Deutschland eine, so das Gericht, Integrationsverantwortung, nämlich das, was ich ausgeführt habe, immer zu achten. Über diese Integrationsverantwortung, das steht an anderer Stelle, wacht das Bundesverfassungsgericht. Ein ganz kurzer Satz, hierüber wacht das Bundesverfassungsgericht, Punkt. Das ist ein Selbstverständnis, das beeindruckend ist und das vielleicht anwesende Richter hier im Raum so in der Fachgerichtsbarkeit nicht deutlich schreiben würden. Die Frage, die sich stellt dann, ist im Weiteren, inwieweit die Exekutive und die Legislative, darum geht es jetzt zunächst, noch nicht das Bundesverfassungsgericht, ihre Integrationsverantwortung wahrnehmen und wie sie es im Einzelnen zu tun haben. Das Gericht erkennt zunächst an, dass auch ein abhängiger Integrationsprozess sich in gewisser Weise verselbstständigen kann und dass das als solches nicht zu kritisieren ist. Das Gericht sagt, ich zitiere, wer auf Integration baut, muss mit der eigenständigen Willensbildung der Unionsorgane rechnen. Das ist richtig zutreffend. Es wird auch verwiesen auf die völkerrechtlichen Lehren von Implied Powers und de Feltiel, die das Gericht als solches anerkennt und auch nicht kritisiert. Aber dann wieder, Sie sehen, das ganze Urteil ist dialektisch aufgebaut, es ist immer zunächst, das ist so, aber, und dann kommt die Verfassung, nämlich die Restriktion, diese eigenständige Willensbildung, so das Gericht, muss aber kontrollierbar sein und bleiben. Das ist der entscheidende Punkt und daraus folgt, dass bei Kompetenzerweiterungen notwendig sei eine Mitbestimmung der nationalen Legislative, erstens, und zweitens eine Kontrolle durch die Judikative, ich hatte es bereits angedeutet, namentlich das Bundesverfassungsgericht. Und zwar in zwei Formen, die dann möglicherweise, wenn man das Prozessrecht ändert, die beiden Klageverfahren sein werden. Das ist erstens ultra vires Handlungen, in den Worten des Gerichts ersichtliche Grenzüberschreitungen bei Inanspruchnahme von Zuständigkeiten durch die Europäische Union. Und zweitens die sogenannte Identitätskontrolle, das heißt die Sicherung der Wahrung des unantastbaren Kerngehaltes der Verfassungsidentität des Grundgesetzes. Und hier, namentlich auf die Ultravirus-Lehre bezogen, der Verweis auf das Maastricht-Urteil zum damals sogenannten ausbrechenden Rechtsakt. Das Gericht korrigiert allerdings Maastricht insofern, als es deutlich darauf hinweist, dass diese Kontrolle, also die Ultravirus-Kontrolle und die Identitätskontrolle, nur und ausschließlich vom Bundesverfassungsgericht ausgeübt werden darf, und zwar in Analogie zu Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz, also zur Normverwerfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts. Das resultiert aus Unklarheiten, die in der Fachgerichtsbarkeit nach dem Maastricht-Urteil im Blick auf ausbrechende Rechtsakte vorherrschten. Es sind nämlich eine Reihe, insbesondere von Verwaltungsrichtern, auf die Idee gekommen, dass sie jetzt in der Fachgerichtsbarkeit ausbrechende Rechtsakte feststellen könnten und die Gefolgschaft dem EU-Recht verweigern könnten. Das war eine deutliche Unklarheit. Das ist jetzt abschließend, das war schon lange klar, dass das nicht geht, aber nochmals in Analogie zu 100 Grundgesetz ist das nur dem ausschließlich dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. Das Gericht prüft dann weiter nach diesen einführenden Überlegungen die einzelnen Elemente, die ich schon aufgeführt hatte, das heißt insbesondere Demokratie, Entstaatlichung und Sozialstaatsprinzip. Auf das Demokratieprinzip bezogen hebt es nochmals die Integrationsverantwortung der Verfassungsorgane hervor und deduziert aus Artikel 38 dem Wahlrecht, dass dem Bundestag eigene Aufgaben und Befugnisse von substanziellem politischem Gewicht vorbehalten sein müssen im europäischen Integrationsprozess oder jedenfalls die Bundesregierung, die sich dem Bundestag gegenüber zu verantworten hat, maßgeblichen Einfluss auf die europäischen Entscheidungsverfahren hat. Also entweder direkte Beteiligung des Bundestages oder jedenfalls im Hinblick auf die Bundesregierung maßgeblicher Einfluss auf europäische Entscheidungsverfahren. Damit ist das Problem der Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat schon angesprochen. Das ist alles noch sehr schwammig. Was sind Befugnisse von substanziellem politischem Gewicht, maßgeblicher Einfluss? Das Gericht macht jetzt wirklich etwas Beeindruckendes. Es definiert nämlich Kernbereiche diesbezüglich, die unantastbar sein sollen, Kernbereiche nationaler politischer Gestaltung. Im Einzelnen nennt das Gericht hier erstens das Strafrecht, zweitens das Gewaltmonopol nach innen und außen, also Polizei und Armee. Drittens fiskalische Grundentscheidungen über Einnahmen und Ausgaben, viertens die soziale Gestaltung von Lebensverhältnissen und fünftens kulturell bedeutsame Entscheidungen wie Familie, Schule, Bildung, Umgang mit religiösen Gemeinschaften. Im Einzelnen zum Strafrecht, so das Gericht, es müsse sichergestellt sein, dass grundsätzlich substanzielle mitgliedstaatliche Handlungsfreiräume verbleiben im Strafrechtsbereich. Im Hinblick auf die Sicherheit, innere und äußere, hier geht es insbesondere um die Sicherstellung des Parlamentsvorbehalts im Hinblick auf den Bundeswehreinsatz im Ausland, auf Ausgaben und Einnahmen, also im fiskalischen Bereich bezogen, führt das Gericht aus, dass es keine Supranationalisierung von Aufgaben, von Abgaben, also des Abgabenrechts in einem wesentlichen Umfang kommen dürfe. Auf das Sozialstaatsprinzip, ich zitiere, sozialpolitisch wesentliche Entscheidungen müssen in eigener Verantwortung der deutschen Gesetzgebungsorgane getroffen werden. Hierzu gehöre, so das Gericht, insbesondere die Existenzsicherung des Einzelnen. Und im Kulturbereich gleich ein ganzer Bündel, das Schul- und Bildungswesen, das Familienrecht, Fragen der Sprache, jedenfalls wesentliche Fragen der Medienordnung sowie der Status von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Das ist, ich sage es offen, abenteuerlich. Denn all das soll, und erinnern Sie sich an meine einführenden Bemerkungen, unter 79.3 fallen, das heißt verfassungsänderungsfest sein. Ich komme auf das Problem zurück eines fehlenden Respektes dem parlamentarischen Gesetzgeber gegenüber an dieser Stelle des Bundesverfassungsgerichts, wie es auch Christoph Möllers heute zu treffen in der FAZ ausführt. Wir haben auf einmal etwas, einen Gegenstand, die Frage der Staatsfunktionen und Staatsaufgaben, ein klassisches Thema aus der Staatslehre, wie auch aus dem positiven Verfassungsrecht, aber ein Thema, das wir in weiten Bereichen, jedenfalls der bislang eher der Staatslehre, der Staatsfunktionsbeschreibung zugeschrieben haben, das nun auf einmal verfassungspositiviert und als unabänderlich durch 79.3 Grundgesetz erklärt wird, ohne ein weiterer Kritikpunkt, dass in letzter Konsequenz die Details dieses unabänderlichen Kernes festgeschrieben werden. Im Einzelnen, also Parlamentsvorbehalt, da kann man das noch recht sauber juristisch definieren, aber was wesentlicher Umfang im Abgabenbereich ist oder was wesentliche Entscheidungen im sozialstaatlichen Bereich sind, das bleibt offen und wird sich auch nicht abschließend klären lassen. Ich komme da auch hierauf nochmal zurück. Die Grenze, das ist das, was das Bundesverfassungsgericht uns an die Hand gibt, im Hinblick auf diese beschriebenen Staatsaufgabenbereiche. Die Grenze zur Verfassungswidrigkeit werde überschritten, wenn die Europäische Union ein staatsanaloges Niveau erreiche. Im Ergebnis, auf das Demokratieprinzip bezogen, ist nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts die Europäische Union immer nur ergänzend zu berücksichtigen. Das Demokratieprinzip kann in der Europäischen Union selbst nicht vollständig verwirklicht werden, jedenfalls nicht in einer Form, wie es dem Staat entspreche. Das liegt auch in der Konsequenz, denn die EU darf ja nicht ein staatsanaloges Niveau erreichen. So viel zu diesen zentralen Themen. Jetzt zur Subsumption als zweiten Teil der Begründetheitsprüfung. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich mit drei zentralen Themenbereichen im Subsumptionsbereich Teil des Urteils. Das ist erstens das Legitimationsniveau der Europäischen Union. Um die Ergebnisse kurz vorzustellen, nach Auffassung des Gerichts entspricht das Legitimationsniveau der Europäischen Union noch verfassungsrechtlichen Anforderungen, sofern das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung gesichert bleibt. Zweitens führt das Gericht im Einzelnen aus, dass die staatliche Souveränität der Bundesrepublik Deutschland noch nicht aufgegeben werde. Und drittens führt das Gericht aus, dass dem Bundestag Aufgaben und Zuständigkeiten von hinreichendem Gewicht verbleiben, dann allerdings mit einer kleinen Korrektur auf die Mitbestimmungsrechte des Bundestages und Bundesrates in Vertragsänderungsverfahren bezogen. Darauf komme ich später zurück. Im Einzelnen. Nach Auffassung des Gerichts ist die Europäische Union kein Bundesstaat, sondern, ich zitiere, eine Erweiterung des verfassungsrechtlichen Föderalmodells in einer überstaatlich kooperativen Dimension. Zitat Ende. Es handelt sich um ein verflochtenes demokratisches System. Dass die Europäische Union kein Bundesstaat ist, verwundert nicht. Das ist auch nie geplant gewesen, steht nicht zur Tagesordnung, war auch nie Diskussionsgegenstand. Dem Gericht ist es aber wichtig, dieses sehr zentral hervorzuheben. Denn es fährt fort. Wenn die Europäische Union kein Bundesstaat ist, so wird man das interpretieren können, dann kann es auch keine staatsähnlichen Legitimationsverfahren, Formen und Instrumente auf der Ebene der Europäischen Union geben. Zur Erinnerung, wir haben das alte Problem der entweder ungenügenden demokratischen Legitimation beziehungsweise eines Legitimationsansatzes, der dual geprägt ist. Die Europäische Union legitimiert sich konkret in den Entscheidungen des Ministerrats durch die dort anwesenden Regierungsvertreter, das heißt die Regierungen der Mitgliedstaaten, die ihrerseits den nationalen Parlamenten verantwortlich sind und die Parlamente, die ihrerseits von den Bürgern der Bevölkerung in den Mitgliedstaaten gewählt werden. Das ist der eine Legitimationsstrang und dann das Europäische Parlament hinzukommend, aber in beiden Bereichen eben keine umfassend eigenständige Legitimation. Dieser Punkt musste gleichsam wieder aufgegriffen werden vom Gericht, denn der Vertrag von Lissabon bringt eines zentral positiv in den Integrationsprozess und das ist eine deutliche Stärkung des Europäischen Parlaments im europäischen Gesetzgebungsprozess. Wie Sie sicherlich wissen, wird das heutige Mitentscheidungsverfahren, Artikel 251, zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren in der Europäischen Union. Das ist faktisch heute schon der Fall. So ungefähr 80% aller Legislativakte gehen im Mitentscheidungsverfahren. Das heißt, unter konstitutiver Zustimmung des Europäischen Parlaments, anders gesprochen, das Parlament hat in diesen heute schon 80% der Gesetzgebungskompetenzen ein Vetorecht. Es muss legislativ zustimmen. Das wird nochmals aufgewertet. Wir haben eben dann das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, ist immer das Parlament beteiligt. Und damit stand das Bundesverfassungsgericht sozusagen vor dem Problem, ob das Parlament aufgrund dessen jetzt nicht ein eigenständiges Legitimationselement darstellt. Klassisch im Sinne des Parlamentarismus, der repräsentativen Demokratie, wie wir es auch innerstaatlich kennen. Diese Überlegung wird auch gestützt dadurch, dass nach Artikel 10 Absatz 1 des Vertrages über die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Lissabon das Parlament repräsentiert die Unionsbürgerinnen und Bürger. Gegenwärtig ist nach dem Wortlaut des EG-Vertrages repräsentiert das Parlament die Völker der Mitgliedstaaten. Das ist ganz wichtig in der Semantik. Also gegenwärtig die Völker der Mitgliedstaaten. Darauf hat das Gericht auch abgestellt in Maastricht und hat gesagt, es gibt gar keinen Souverän, sondern nur die einzelnen Völker der einzelnen Mitgliedstaaten, aber eben keinen europäischen Souverän, der notwendig ist, um ein Repräsentativorgan umfassend zu legitimieren. Das ist bewusst im Wortlaut durch den Vertrag von Lissabon geändert worden. Das Parlament repräsentiert die Unionsbürgerinnen und Bürger. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass trotz dieser deutlichen, klaren Wortlautänderung ändere das alles nichts daran, dass das EU-Parlament kein Repräsentationsorgan eines souveränen europäischen Volkes sei, weil, und jetzt kommt der Witz, zentral dieses Parlament zusammengesetzt wird unter Verstoß gegen die Wahlrechtsgleichheit. Das ist sozusagen der Trick. Diese Argumentation überrascht, hat mich jedenfalls nicht überrascht, weil ich schon vor einem halben Jahr einen Vortrag von Frank Schurkopf mit dieser These gehört habe und wir darüber intensiv diskutiert haben. Jetzt steht es also auch im Urteil. Was ist der Hintergrund? Ich hatte schon eingangs gesagt, erinnern Sie sich daran, Artikel 38 Wahlrechtsgleichheit, Menschenwürde unabänderlich aus verfassungsrechtlicher Perspektive. Das Europäische Parlament hat ein Problem, das ist ohne weiteres zu konzidieren. Es wird nämlich zusammengesetzt nach dem Prinzip der sogenannten, oder es wird zusammengesetzt im Sinne einer sogenannten degressiven proportionalen Zusammensetzung. Was verbirgt sich dahinter? Eine Stimme oder die Stimme eines Unionsbürgers ist nicht gleich viel wert in allen Mitgliedstaaten. Konkret, diese Zahlen finden Sie auch beispielhaft im Urteil, in Frankreich und in Deutschland vertritt ein Abgeordneter des Europäischen Parlamentes, der also aus Frankreich oder Deutschland gewählt wurde, ungefähr 857.000 Bürgerinnen und Bürger. Aus Luxemburg ein Abgeordneter im EU-Parlament gewählt, vertritt ungefähr 83.000 Bürgerinnen und Bürger. Aus Malta vertritt ein Abgeordneter 67.000 Bürger. Wir haben also eine in diesem Sinne zunächst untechnisch gesprochen ungleiche Zusammensetzung im Hinblick auf die Frage, wie viele Bürgerinnen und Bürger jeweils von einem Abgeordneten repräsentiert werden. Das heißt, wir haben eine Modifikation des Prinzips, dass jede Stimme gleich viel wert sein muss. Und das ist für das Bundesverfassungsgericht der zentrale Anknüpfungspunkt, um zu sagen, dass das Parlament, die Zusammensetzung des Parlaments, nicht an Gesichtspunkte der Gleichheit anknüpft, sondern eben an die Staatsangehörigkeit der Unionsbürgerinnen und Bürger anknüpft. Das heißt also gar nicht repräsentieren kann die Unionsbürgerinnen und Bürger als gleichsam europäischen Souverän, sondern doch wieder nur die Völker der Mitgliedstaaten, in Abweichung vom klaren Wortlaut des Vertrages von Lissabon. Das Gericht sagt, außerdem sei das auch ein Systemwiderspruch im EG-Vertrag selbst, weil bekanntlich nach dem heutigen Artikel 12 des EG-Vertrages die Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten sei. Die EU verletze sozusagen mit dem Wahlrecht, mit dem Wahlsystem zum Europäischen Parlament ihren eigenen Vertrag. Das kann man sehen, wie man will, ob das juristisch methodisch überzeugend ist, dieses Argument. Entscheidend ist nochmals, dass das Parlament in dieser Perspektive durch den Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichheit der Wahl kein richtiges Repräsentativorgan sein könne, so das Gericht. Die Defizite, die damit das Gericht ausmacht, vermag es auch nicht zu sehen, dass sie kompensiert werden könnten durch weitere demokratische Legitimationsgesichtspunkte, die der Vertrag von Lissabon bringt. Wir haben verschiedenste, ich will das nicht ausführen, Elemente partizipativer Demokratie, plebiszitäre Elemente, die verstärkt durch den Vertrag von Maastricht eingeführt werden. Es gibt verstärkte Bürgerbeteiligungen in verschiedener Ebene, unterschiedlich an den europäischen politischen Rechtsetzungsprozessen. Wir haben eine zunehmende, eine Aufwertung der Rolle der nationalen Parlamente durch den Vertrag von Lissabon. Wir haben eine Aufwertung der Rolle der Zivilgesellschaft, also von Verbänden und so weiter. Das steht alles im Vertrag von Lissabon, aber das Bundesverfassungsgericht sagt, taugt nicht zur Kompensation des aufgezeigten Defizits. Das heißt also nochmals, es bleibt im Legitimationsmodell dabei, dass die primäre Legitimation über den Ministerrat erfolgt, über die Vertretung der mitgliedstaatlichen Regierungen und dann über die nationalen Parlamente in der Bundesrepublik Deutschland, also den Bundestag, der dem gegenüber sich die Bundesregierung zu verantworten hat. Das Parlament ist kein vergleichbares Legislativorgan, vergleichbar zum innerstaatlichen Verfassungsrecht. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich dann mit den Gesichtspunkten der Staatlichkeit. Hat die Bundesrepublik Deutschland ihre Staatlichkeit durch den Vertrag von Lissabon verloren oder wird sie sie verlieren? Hier hebt das Gericht das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung nochmals hervor und sagt explizit, es handelt sich in Wiederholung dessen, was vorne schon gesagt wurde, nur um abgeleitete Zuständigkeiten der Europäischen Union. Die Europäische Union übe insgesamt nur sekundäre Zuständigkeiten aus. Die primären Zuständigkeiten liegen immer bei den Mitgliedstaaten. Und an dieser Stelle, also in Verbindung der Legitimationsfragen, auf die ich angesprochen habe, mit zusammen dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, kommt das Gericht nun zur Problematisierung der Mitwirkungsbefugnisse des Deutschen Bundestages bzw. Bundesrates. Hier ist zu wissen, dass der Vertrag von Lissabon, insbesondere im Artikel 48, dem neuen Artikel 48 des EU-Vertrages, eine Reihe von vereinfachten Vertragsänderungsverfahren vorsieht. Flexibilisierungsklauseln, in denen der Vertrag vereinfacht geändert werden kann, ohne immer und zwingend ein sehr kompliziertes Verfahren von Konvent, Regierungskonferenz, mitgliedstaatlicher Zustimmung zur Ratifikation, Hinterlegung von Ratifikationsurkunde vorzunehmen. Und das ist sehr differenziert ausgestaltet in dem Artikel 48, aber auch in anderen Vorschriften. Es geht hier zum Teil um Änderungen des Vertrages dahingehend, dass vom Prinzip der einstimmigen Entscheidung gewechselt wird in einem vereinfachten Vertragsänderungsverfahren zur Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit im Ministerrat. Und zweitens um gewisse im Vertrag angelegte, aber dann zu konkretisierende Kompetenzerweiterungen in einzelnen Politikfeldern, verkürzt gesagt. Das könnten wir jetzt eine halbe Stunde im Einzelnen uns anschauen, das wollen wir nicht tun. Also Stichpunkt ist vereinfachte Vertragsänderungsverfahren. Und für das Bundesverfassungsgericht ist dieser Punkt sehr entscheidend, weil es an dieser Stelle, Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, immer abgeleitet, alles muss zurückgeführt sein können auf die mitgliedstaatlichen Parlamente, um die Frage geht, inwieweit der Bundestag, der Bundesrat aktiv, konstitutiv beteiligt sein müssen an den vereinfachten Vertragsänderungsverfahren. Und es kommt dann eben an späterer Stelle zu dem Schluss, dass die bislang vorgesehenen Beteiligungsrechte der gesetzgebenden Körperschaften nicht ausreichen, im Hinblick auf den Maßstab, den ich aufgezeigt habe. Das ist sozusagen der kritische Punkt für das Gericht. Das Gericht fährt jetzt aber fort auf die Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland bezogen und prüft zahlreiche Einzelaspekte, die im Hinblick auf verbleibende Aufgaben von hinreichendem Gewicht der Mitgliedstaaten. Bevor es das macht, ganz kurz noch, neben dem Vertragsänderungsverfahren und der Beteiligung befasst sich das Gericht auch mit dem berühmt-berüchtigten Artikel 308, heutige Fassung EG-Vertrag, nach Lissabon 352, das ist die sogenannte Vertragsabrundungskompetenz, vielleicht haben Sie das aus der Europarechtsvorlesung noch in Erinnerung, unter bestimmten Voraussetzungen zur Verwirklichung der Ziele der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, kann, selbst wenn es keine explizite Kompetenzgrundlage im Vertrag gibt, mit einstimmigem Beschluss kann die Europäische Union die Gemeinschaft recht setzen. Das ist keine Kompetenzerweiterung, sondern eben nur eine Abrundung der Kompetenzen in den Politikbereichen der Europäischen Union, einer Sondersituation, in der keine explizite Kompetenzgrundlage gegeben ist. Hat schon immer Probleme bereitet, ist in Maastricht schon ausführlich thematisiert worden, damals für zulässig erachtet worden. Der heutige 308 wird allerdings ein wenig geändert durch den Vertrag von Lissabon, insbesondere im Hinblick auf die sachliche Reichweite. Heute, gegenwärtig, bezieht sich diese Kompetenz nur auf die Ziele der Europäischen Gemeinschaft, also vereinfacht gesagt den gemeinsamen Markt bzw. Binnenmarkt. Das wird durch Lissabon konsequent erweitert, auch auf alle anderen Politikbereiche, ausgenommen nur die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das geht dem Bundesverfassungsgericht zu weit und es sagt, dass bei Wahrnehmung der Vertragsabrundungskompetenz aus 308, 352 der Bundestag zustimmen muss der Entscheidung der Bundesregierung im Ministerrat. Gut. Und das Gericht an dieser Stelle im Zusammenhang mit den ganzen Themen, die ich diskutiert habe, wiederholt nochmal seine Reservekompetenz. Die Letztentscheidung bleibt bei ihm, dem Bundesverfassungsgericht. Ich zitiere: Das Grundgesetz verzichtet nicht auf die in dem letzten Wort der deutschen Verfassung liegende Souveränität als Recht eines Volkes über die grundlegenden Fragen der eigenen Identität konstitutiv zu entscheiden. Und dann eben der nächste Satz: Hierüber wacht das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht sagt hierbei auch, das kann in der Tat dazu führen, dass wir uns Europa- bzw. völkerrechtswidrig verhalten müssen, von Verfassungswegen. Das sei aber zu akzeptieren im Ausnahmefall, das wird allerdings betont, also keine Einladung zum EG- bzw. Völkerrechtsverstoß. Und interessanterweise nimmt das Bundesverfassungsgericht hier als Kronzeugen dafür, dass ein Verstoß gegen Übergeordnetes, gegen Völkerrecht zulässig sein kann, im Ausnahmefall, dass den Europäischen Gerichtshof zieht es heran, in der Kadi und Yusufs Angelegenheit, also Sanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, gegenüber Terroristen, hatten wir auch mal im Law of the Land hier besprochen, hat der Europäische Gerichtshof Ähnliches gesagt und in einem Ausnahmefall dem Völkerrecht die Gefolgschaft verweigert, unter Verweis auf die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, rechtsstaatlicher Grundsätze in der Europäischen Union. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, sind die Ausführungen bislang bezogen im Sinne der Staatslehre klassisch auf die Staatsgewalt. Das Bundesverfassungsgericht fügt jetzt noch die zwei fehlenden Elemente, beschäftigt sich damit, nämlich sagt auch, dass das Staatsgebiet erhalten bleibt und das Staatsvolk. Das heißt im Ergebnis, ohne sich methodisch dazu zu bekennen, subsumiert es unter der klassischen Drei-Elementen-Lehre, ohne sich damit auseinanderzusetzen, ob die Drei-Elementen-Lehre überhaupt adäquat ist im Europäischen Integrationsverbund, denn man beachte, auch sie kommt von Georg Jelinek und das ist schon ein paar Jahre her. Jedenfalls wissenschaftlich haben wir sie weitreichend weiterentwickelt, vielleicht sogar aufgegeben oder schon immer in Frage gestellt, aber das interessiert das Gericht alles nicht. In aller Kürze zu den verbleibenden Aufgaben von hinreichendem Gewicht. Das Gericht prüft hier Gesichtspunkte der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, in Zivilsachen, das Außenwirtschaftsrecht, die gemeinsame Verteidigung und Fragen sozialer Belange. Es sagt dabei, dass es diesbezüglich immer mit Blick auf die Frage, verbleibt noch hinreichend etwas im staatlichen Raum, nicht auf quantitative Fragen ankomme. Das heißt, die Diskussion sind es nun 80%, die aus des innerstaatlichen Rechts, das durch die EU bestimmt wird, oder nur 60 oder wie viel auch immer. Das kann man statistisch alles so und so sehen. Das sei nicht relevant. Entscheidend ist die qualitative Frage, die immer zu sehen sei, auch mit Blick auf die Beteiligung des Deutschen Bundestages. Und ohne auf Einzelheiten einzugehen, will ich nur darauf verweisen, dass jedenfalls in unserem Kontext hier sich interessante Ausführungen finden zum Welthandelsrecht, zur Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation, zur Kompetenzerweiterung im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik, also all das, was manche von Ihnen in der Vorlesung aus dem Wirtschaftsrecht mit mir gemacht haben. Das ist ganz beeindruckend, weil das Gericht, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht sich damit noch nicht beschäftigt hat. Und ebenfalls ist beachtlich, dass es sich mit der Kompetenzerweiterung im Blick auf Direktinvestitionen im internationalen Investitionsschutz befasst. Diese Passagen lohnen sich zu lesen, auch im Hinblick auf die oder den dort zitierten Autor. So viel zum Urteil in aller Kürze. Ich gehe nicht mehr im Detail jetzt ein auf die vom Gericht eingeforderten Beteiligungsrechte bei den Vertragsänderungsverfahren. Das ist, wie gesagt, sehr komplex. Einige übergreifende Punkte in den letzten Minuten an Kritik. Insgesamt 8 Punkte. Ein erster Punkt, ich hatte es angedeutet, das Gericht setzt den föderalen Bundesstaat und den Staatenverbund gegeneinander in scharfer Abgrenzung. Es sagt, die EU darf nicht Bundesstaat sein, was sie auch gar nicht will, das als Fußnote nur angemerkt. Es argumentiert und hat ein Vorverständnis eines Dualismus, klassisch Jelinekschen Sinne. Wir haben hier den Staat, den föderalen Bundesstaat und hier den Staatenverbund oder Bund. Und das ist sozusagen, zwischen diesen müssen wir uns entscheiden. Und der Wechsel, der Systemwechsel, so das Gericht vom Bundesstaat zum Staatenverbund, der dann Bundesstaat werden würde, könne nur erfolgen durch nicht mehr verfassungskonform, sondern nur durch eine Verfassungsneugebung im Sinne von 146. Damit bewegt sich das Gericht, wie gesagt, in dogmatisch begrifflichen Kategorien, die überholt sind, nach meinem Dafürhalten, denn das eigentliche Problem und auch die Herausforderung der Verflechtung der Ebenen wird gar nicht angesprochen und kann gar nicht angesprochen werden vom Gericht. Sehr schön auf den Punkt gebracht, nicht juristisch, aber aus langer Erfahrung hat das Joschka Fischer in einem Kurzkommentar zu dem Urteil, das finden Sie in Zeit Online, wen es interessiert, hat das sehr knapp und prägnant wirklich auf den Punkt gebracht. Das Gericht kann aus seiner eigenen Vorstellung gar nicht zu den Herausforderungen vordringen. Die Herausforderungen sind nämlich Verflechtungsherausforderungen. Wie gehen wir mit diesem Geflecht, komplex, schwierig, eigentlich um? Wie operieren wir damit? Weil es im 19. Jahrhundertssinne einfach eine Dichotomie aufbildet, zweier Begriffstypen, zwischen denen es keine Verbindung geben kann. Das ist ein methodisches Grundproblem. Daraus folgt zweitens als Kritikpunkt, dass das Gericht ein statisches Konzept anwendet für einen dynamischen Prozess. Das Gericht versucht, feste Grenzen zu definieren, die, obwohl wir aus der Verfassungsrechtsprechung, aus Grundgesetz selbst bezogen wissen, dass Verfassungsprozesse immer dynamisch sind. Im innerstaatlichen Bereich bezeichnen wir das als Verfassungswandel. Der wird auch akzeptiert vom Bundesverfassungsgericht, auf das Grundgesetz bezogen, immer wieder betont, das Grundgesetz, rein nationalstaatlich betrachtet, ist nicht etwas Statisches, es lebt, es passt sich an, es muss sich anpassen, um seine Legitimation zu erhalten, ändert in gesellschaftlichen Verhältnissen. Das soll auf einmal auf den Integrationsprozess nicht mehr gelten. Dieser wird versucht, statisch zu erfassen. Das kann nur scheitern, ich komme darauf zurück. Drittens, die Souveränitäts-Integrationskompetenz. Ich hatte bereits gesagt, das Bundesverfassungsgericht zunächst einmal bekennt sich zur Notwendigkeit internationaler Kooperation und damit im Zusammenhang stehend auch europäischer Integration. Es sagt auf der einen Seite, ich zitiere, gestaltenden Einfluss auf eine zunehmend mobile und grenzüberschreitend vernetzte Gesellschaft können demokratische Verfassungsstaaten nur gewinnen durch sinnvolles ihr Eigeninteresse wie ihr Gemeininteresse wahrendes Zusammenwirken. Das heißt, es betont dezidiert, und das ist auch zutreffend, wie ich meine, nicht nur, weil ich das vielfach geschrieben habe, sondern und viele Kollegen von mir auch, wir haben eine Notwendigkeit internationaler Kooperation. Wir leben in gesellschaftlichen Verhältnissen, die der Staat gar nicht mehr isoliert, autonom sozusagen gestalten kann. Wenn er noch gestalten will, dann muss er kooperieren aufgrund der Komplexität, der grenzüberschreitenden Komplexität der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und so weiter Verhältnisse. Aber dann sagt das Gericht an anderer Stelle, wenige Randnummern später, das Grundgesetz ermächtigt den Gesetzgeber zwar zu einer Übertragung von Hoheitsrechten, aber die Ermächtigung steht unter der Bedingung, dass dabei die Verfassungsstaatlichkeit nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und so weiter gewahrt bleibt und zugleich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre Fähigkeit zur selbstverantwortlicher politischer und sozialer Gestaltung der Lebensverhältnisse nicht verlieren. Nochmals, wenige Randnummern vorher hat das Gericht gesagt, wir haben gar keine Möglichkeit der selbstverantwortlichen politischen und sozialen Gestaltung, wenn wir nicht kooperieren und integrieren. Und dann sagt es aber, die letzte Entscheidung darüber, ob wir integrieren und kooperieren wollen, obliegt uns. Das ist ein Widerspruch in der Argumentation. Entweder sind wir darauf angewiesen, notwendig verfassungstheoretisch zu kooperieren, weil wir sonst gar nicht handlungsfähig wären, aber wenn wir das sind, dann können wir nicht sagen, aber wir müssen unsere Handlungsfähigkeit erhalten. Das ist ein Zirkelschluss, der aufgebaut wird. Viertens, die Frage der Definition von unabdingbaren Staatsfunktionen. Ich hatte sie angesprochen. Das, was ich aufgeführt habe als Katalog, wirklich als verfassungsfest im Sinne von 79.3 aus dem Grundgesetz herauslesen zu können, gelingt mir jedenfalls nicht. Und das alles auch noch als individual einklagbares Recht durch 38 in Verbindung mit der Menschenwürde, also Einzelfragen der Ausgestaltung des Strafrechts, des Familienrechts und Ähnlichem, mehr der Sprache, der Kultur, in weiten Bereichen ohnehin Konzepte, die dynamisch zwangsläufig sind. Sprache und Kultur haben sich immer dynamisch und auch international beeinflusst entwickelt. Und außerdem sind sie auch schon in weiten Bereichen völkerrechtlich determiniert, diese Dinge. Dass das alles im Namen des Demokratieprinzips aus dem Grundgesetz ableitbar sein soll, entzieht sich für mich einer Überzeugungskraft. Ein weiterer fünfter Punkt, das Bundesverfassungsgericht setzt, wie vielleicht klar geworden ist, meinen Ausführungen bewusst Demokratie gegen Parlamentarismus. Das Bundesverfassungsgericht nochmals sagt apodiktisch, das demokratische Prinzip ist nicht abwägungsfähig, es ist unantastbar. Apodiktisch, ohne weitere Begründung, eine Begründung hierfür ist nicht zu liefern. Und dieses nicht abwägungsfähige demokratische Prinzip wird jetzt ausgespielt gegen Gesichtspunkte parlamentarischer Legitimation in einem repräsentativen System. Und das bezieht sich auf die Rolle des Europäischen Parlaments. Ich hatte gesagt, das Bundesverfassungsgericht akzeptiert das Parlament nicht als, als Repräsentativorgan eines Souveräns, weil die Wahlrechtsgleichheit nicht eingehalten wird und konzentriert sich damit auf einen einzigen Aspekt der Legitimation, nämlich die Zusammensetzung. Wir wissen aber in der Parlamentarismus, aus der Geschichte des Parlamentarismus und auch der Konzeption des Grundgesetzes und auch Rechtsvergleichen, dass die Zusammensetzung eines Parlaments nicht der einzige Legitimationsstrang, die einzige Legitimation für das Parlament als Repräsentativorgan ist, sondern insbesondere das Verfahren, das politische Verfahren im Parlament, spielt unter Gesichtspunkten der demokratischen Legitimation eine ganz wichtige, eine zentrale Rolle. Übrigens auch vom Bundesverfassungsgericht in anderem Zusammenhang vielfach betont. Erinnern Sie sich nur an die Rechtsprechung zum Rechtsstatus von Fraktionen und fraktionslosen Abgeordneten und die Rechtsprechung zur 5%-Wahlklausel. Das sind Gesichtspunkte gewesen, wo das Bundesverfassungsgericht natürlich Gesichtspunkte der Wahlrechtsgleichheit in Abwägung gebracht hat zu Gesichtspunkten der Effizienz, der Verfahrensweise, der Arbeitsweise des Parlaments und das für akzeptiert hat, dass die Wahlrechtsgleichheit einschränkbar ist. Dieser Gesichtspunkt wird noch nicht mal im Ansatz angesprochen, jedenfalls nicht hinreichend dezidiert mit Blick auf das Europäische Parlament, nochmals, weil das demokratische Prinzip angeblich gar nicht abwägungsfähig sei. Das halte ich für in hohem Maße problematisch. Schließlich sechstens die Frage, in der Presse ist das Urteil und in der Politik aufgenommen worden, zunächst einmal als Gewinn für Demokratie und für den Deutschen Bundestag als Parlament. Ist diese Entscheidung wirklich ein Gewinn für die Demokratie, insbesondere mit Blick auf die Ablehnung das Negieren, dass das Europäische Parlament ein richtiges Parlament sei. Das heißt, das Betonen weiterhin der doppelten Legitimation oder der primären Legitimation über den Ministerrat. Das Problem, das sich hier stellt, ist, dass der Bundestag, dem eben eine zentrale Rolle jetzt in der demokratischen Legitimation zugesprochen wird, weil das Parlament, das Europäische, es nicht kann, strukturell gar nicht in der Lage ist, die ihm übertragene Aufgabe wahrzunehmen. Denn ein Parlament strukturell, substanziell, kann die Legitimationsverantwortung nur wahrnehmen, wenn es die Möglichkeit hat, sich im Rechtsetzungsprozess aktiv zu beteiligen und im politischen Kontrollprozess auf, in unserem Fall, die Europäische Union und deren Angelegenheiten bezogen. Der Deutsche Bundestag kann zwar in das Rechtsetzungsverfahren durch Rechte gegenüber der Bundesregierung auf die EU bezogen eingebunden werden. Der politische Prozess, der Rechtsetzungsprozess, das Verhandeln, das Diskutieren, das Aufnehmen von Interessen der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und so weiter und so fort, das, was in Berlin passiert oder eben in Brüssel kann der Bundestag sich hieran gar nicht beteiligen, strukturell bedingt. Und damit nochmals wird dem Parlament, dem Deutschen Bundestag, eine verkürzte Rolle zugewiesen, die verfassungsrechtlich in hohem Maße aufgewertet, überhöht wird, die er faktisch gar nicht erfüllen kann. Ja? Es sei denn, wir kommen zu einer vollständigen Blockade insgesamt europäischer Rechtsetzungsprozesse. Das vereinfachte Vertragsänderungsverfahren und die angemahnten Beteiligungsrechte des Bundestages. Hier ist Folgendes anzumerken: Die vielfachen vereinfachten Vertragsänderungsverfahren sind in den Vertrag aufgenommen worden von Lissabon, insbesondere um vorzubeugen Integrationsentwicklungen, die sich außerhalb des Gemeinschaftsrechts vollziehen. Das hatten wir früher. Wenn Sie einen engen Vertrag haben, der nur geändert werden kann durch klassisches völkerrechtliches Regierungskonferenz-, Ratifikations- und so weiter Verfahren und die gesellschaftlichen Verhältnisse sich ändern, dann haben Sie ein Problem. Entweder Sie ändern den Vertrag, das ist ausgesprochen schwer im klassischen Sinne, oder Sie ändern ihn nicht und machen nichts. Das geht nicht, weil der politische Druck da ist. Nehmen Sie den internationalen Terrorismus beispielsweise als neue Herausforderung. Oder Sie machen doch etwas, aber eben außerhalb des Vertrages. Und das führt zu Rechtsunsicherheit und ist kein rechtsstaatlicher Integrationsprozess mehr. Als Beispiel, klassisches Beispiel, ohne dass es negativ zu werten ist, ist das, was Sie alle kennen, Schengen. Schengen hat sich entwickelt, also Freizügigkeit ohne Reisedokumente, außerhalb des EG-Rechts, weil das EG-Recht damals kompetenzrechtlich nicht in der Lage war, das zu managen. Und wir kommen jetzt in eine Situation, wo das Gericht, das Bundesverfassungsgericht, in letzter Konsequenz will, dass der Bundestag die vereinfachten Vertragsänderungsverfahren stoppen kann. Konstitutive Mitwirkung. Das kann zu einer Versteinerung des Integrationsprozesses führen, die dann wiederum, das ist nicht der Stillstand, die Politik reagiert und muss reagieren in demokratisch legitimierten Mitgliedstaaten und die werden sich andere Wege suchen, die dann eben nicht mehr auf klarer Rechtsgrundlage im EG-Vertrag fußen und unter Umgehung der nationalen Parlamente. Das ist eine Konsequenz, die bedenklich ist, die aber sozusagen eine Konsequenz, die gewollt ist scheinbar vom Bundesverfassungsgericht, ob bewusst oder unbewusst, eine andere Frage. Und der achte Punkt der Kritik ist, dass dieses Urteil, wie wir alle gegenwärtig erfahren, einlädt zu politischem Missbrauch. Ich finde es, man kann darüber diskutieren, ob das Bundesverfassungsgericht nicht hätte mit ins Kalkül ziehen müssen, dass dieses Urteil ergeht in einem Wahlkampf, in einer Wahlkampfzeit. Und das, was wir aus den Reihen der CSU insbesondere gegenwärtig erleben, ist Wahlkampf auf dem Boden der oder mit Verweis auf die Entscheidung, ob juristisch begründet oder nicht, steht gar nicht zur Debatte, aber es schadet dem Integrationsprozess, weil das Urteil zu politischem Missbrauch, wenn man es so formulieren darf, einlädt. Vielen Dank, waren lange Ausführungen, aber es ist eben eine sehr komplexe Materie.